Schöne Grüße an alle Homöopathen da draußen. Not.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Anästhesiologie der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir machen heute weiter mit der Pharmakologie-Reihe. Wir haben in der letzten Episode mit der Pharmakokinetik angefangen, also der Art und Weise, wie Medikamente in unseren Körper reinkommen. Und jetzt ist der nächste logische Schritt zu besprechen, wie es dann weitergeht, was Körper mit den Medikamenten dann macht. Es gab ein bisschen Feedback zu der Folge. Wir hatten bei den Applikationsformen erwähnt, dass man auch Nasalmedikamente nutzen kann. Da ist es wichtig, noch hinzuzufügen, dass immer, wenn man Medikamente nasal anwendet, dass das praktisch immer in einem Off-Label-Use geschieht. Das heißt, das sind Medikamente, die sind nicht zugelassen vom Hersteller für eine nasale Anwendung. Aber es sind natürlich bewährte Präparate und bewährte Art und Weisen, die Medikamente zu applizieren, somit dass man das natürlich dann trotzdem macht. Aber rein aus medikolegaler Sicht muss man Patienten darüber aufklären, dass man gerade was macht, was in den Beipackzetteln so nicht drin steht. Das zweite Feedback betrifft unser Intro. Da gab es gemischte Gefühle. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir da was ändern oder zumindest das ein bisschen kürzer machen. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, das Intro per Kapitelmarke zu skippen, wenn man den entsprechenden Podcast-Player nutzt. Das wollte ich noch loswerden. Es gibt auch für diese Folge Fortbildungspunkte bei der Niedersächsischen Ärztekammer. Dafür muss man auf der Homepage des Podcastes unter ins.umg.eu in das entsprechende Formular seine Fortbildungsnummer eintragen und wir leiten das dann weiter, sodass man dann die Punkte gut geschrieben bekommt. Neben mir sitzt der Clemens und auf der anderen Seite die Anni, die auch aus der letzten Folge da sind. Der Ralf, der nach München gezogen ist, hat größte Schwierigkeiten, dort sein Internet zum Laufen zu bringen. Dafür werden wir ihn natürlich während der Sendung und nach der Sendung werden wir uns gehörig lustig drüber machen. Hat er jetzt davon?
Selbst schuld,
genau. Hier ist feinstes Internet, jederzeit verfügbar.
Na gut, heute wollen wir uns jedenfalls mit euch kümmern über die Pharmakodynamik, nachdem wir im letzten Podcast ja über die Pharmakokinetik gesprochen haben. Und ja, wie Ingmar gerade schon gesagt hat, ist das letzten Endes die Lehre von der Wirkung des Arzneistoffes auf den Körper. Und da geht es dann nicht mehr darum, was der Körper eben mit dem Pharmakon macht, sondern andersrum. Und da geht es dann insbesondere darum, also wie bewirkt das Medikament seine Wirkung? Ist es zum Beispiel reversibel oder irreversibel? An welcher Stelle dockt es an? Also wo führt es seine Wirkung aus? Da kommen verschiedene Zielstrukturen in Frage, also körpereigene Proteine zum Beispiel. Da kennt man ja Rezeptoren, Enzyme, aber auch andere Stoffe wie RNA, DNA, oder auch Fette und Kohlenhydrate, wo eben bestimmte Medikamente andocken können. Aber wir benutzen ja auch in der Anästhesiologie andere Stoffe, zum Beispiel Antibiotika, die eben an körperfremde, also Viren, Bakterien zum Beispiel Zielstrukturen andocken können.
Es geht also um Wirkmechanismen. Und da gibt es jede Menge. Ich glaube, der Klassiker ist das mit den Rezeptoren. Aber bevor wir zum Klassiker gehen, will ich noch darauf hinweisen, dass es eben auch, wie du schon angedeutet hast, Wirkmechanismen gibt, die nicht über Rezeptoren vermittelt werden, sondern wie Antibiotika oder Desinfektionsmittel oder Antazida oder Osmodiuretika, die einfach direkt wirken, ohne dass es dafür eine echte Zielstruktur gibt, sondern die einfach aufgrund ihrer physikochemikalischen Eigenschaften einen Effekt haben.
Oder die Zielstrukturen sind noch nicht beschrieben oder noch nicht komplett zu Ende verstanden.
Das ist so das Steckenpferd der Anästhesie, dass wir eigentlich
nicht wissen, was wir
seit 100 Jahren.
Na gut, man weiß eigentlich noch nicht genau, wie das Medikament wirkt, aber es wirkt, deshalb benutzen wir es.
Deswegen benutzen wir es trotzdem. Ja, Dinge, die sich sonst nicht bewährt haben, wenn man es nicht völlig begriffen hat, ist dann trotzdem zu tun.
Wir werden jedenfalls einige Grundbegriffe erläutern, also Sachen, die ihr sicherlich schon alle mal gehört habt, wie Agonisten, Antagonisten, dann die Affinität, verschiedene Potenzstärken, aber auch Sachen wie Dosis-Wirkungs-Beziehungen, Dissoziationskonstanten. Solche Dinge werden wir heute versuchen zu beleuchten. Und dann wollen wir eigentlich auch noch ein bisschen eingehen, vielleicht auf einzelne Stoffe, die man in der Anästhesie oder Intensivmedizin häufig benutzt oder zumindest Beispiele bringen, was man da so erwarten kann.
Oh, aus irgendeinem Grund ist Ralf jetzt doch wieder hier live. Hallo Ralf.
Hallo.
The Eagle has landed.
Es gibt doch noch Internet in München. Ein kleines bisschen Rest-Internet.
Naja, herzlich willkommen jedenfalls zurück. Wir wollten ja gerade uns kümmern quasi um die Pharmakodynamik, hatten wir gerade schon erwähnt. Und schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du anfangen, ein bisschen was über den ersten Begriff zu referieren. Die Affinität.
Ja, bevor wir über Affinität, ich falle dir sofort ins Wort, Clemens, tut mir leid. Wenn wir über Affinität sprechen, müssen wir die Affinität zu irgendwas besprechen. Und das geht doch um die Affinität zu Rezeptoren.
Da müssen wir rausschneiden. Wir können uns nicht hier das festen. Müssen wir rausschneiden, das geht nicht. Wir müssen uns hier brauchen eine Struktur. Dann sagen die Leute nur wieder, ihr habt keine Struktur, was ja stimmt.
Ja, also ja, haben wir nicht.
Aber in meiner Struktur kommt Rezeptortheorie erst weiter unten.
Aber eigentlich, wenn wir über Affinität sprechen, müssen wir zuerst über Rezeptoren sprechen.
Hier steht nur Zielstruktur. Muss ja kein Rezeptor sein.
Okay, Clemens, was für Zielstruktur?
Nein,
okay,
neben Rezeptoren. Vergiss das. Die Meyers-Overton-Hypothese.
Kaulquappen als Zielstruktur. Wenn wir in die Pharmakodynamik einsteigen, geht es ja darum, dass unsere Medikamente im menschlichen Körper oder in irgendeinem Körper wirken müssen. Und dafür brauchen sie Zielstrukturen. Und die klassische Zielstruktur ist meiner Meinung nach der Rezeptor. Und das heißt, wir sollten jetzt über Rezeptortheorien und Rezeptoren im Allgemeinen mal reden. Was ist eigentlich ein Rezeptor?
Also wenn man hier bei Wikipedia schaut, dann behauptet Wikipedia, dass ein Rezeptor in der Biochemie und auch in der Pharmakologie eben als ein Protein oder ein Proteinkomplex, und daran können Signalmoleküle binden und die lösen dann irgendwelche Signalprozesse im Zellinneren aus.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Rezeptoren bestehen eigentlich immer aus zwei Teilen, nämlich ein Teil, wo der irgendwas andocken kann, und ein Teil, was dann das Signal weiterleitet, irgendeinen Effekt auslöst. Und wie die genau konfiguriert sind und wo die eingebaut sind in Membranen oder wo die rumschwimmen, wie das genau, ob die gefaltet sind, so Serpentine, oder was die dann genau auslösen, was für eine Reaktion das direkt ist, das ist dann vom eigentlichen Rezeptor abhängig. Das ist die Frage, wollen wir genau darüber sprechen? Was es da für Rezeptoren gibt?
Da lehnen wir uns schon sehr weit aus dem Fenster, finde ich.
Es gibt Rezeptoren. Man
kann sagen, ja?
Es gibt Rezeptoren, die lösen Direkteffekte in der Zelle aus oder am Wirkort. Es gibt dann Liganden gekoppelte. Es gibt welche, die sind, die triggern dann Ionenkanäle, die dann öffnen oder schließen. Das kann man beliebig kombinieren.
Also eigentlich sind ja die Überbegriffe dafür ionotrope Rezeptoren, das sind eben die an Ionenkanäle gekoppelt sind und irgendwie die Leitfähigkeit der Membran verändern können. Und es gibt metabotrope Rezeptoren, und das sind keine tatsächlichen Kanäle oder Poren, wo irgendwas durchgehen kann, sondern die haben dann nachgeschaltete Rezeptor beziehungsweise Signalprozesse, wie zum Beispiel G-Protein gekoppelte Rezeptoren oder an Proteinkinasen gekoppelte Rezeptoren. Und das sind eigentlich die beiden Hauptklassen, die man so unterscheiden kann. Und dann kann man sich ja noch überlegen, wo sind die Rezeptoren? Liegen die an der Zellmembran? Also sind die eher außen an der Zelle? Oder sind die eben im Inneren, im Zytosol? Und da gibt es ja dann auch verschiedene Pharmaka, die eben eher außen binden oder die eher innen binden und in die Zelle rein diffundieren und dann erst ihre Wirkung entfalten können.
Ja. Ich bin mega müde, sorry.
Clemens und Anni gehen nachher noch in den Nachtdienst. Und das ist die optimale Vorbereitung, so ein Thema in so einem Nachtdienstblock
gut
aufzuarbeiten.
Ja,
das ist einfach nochmal ein bisschen Entspannung vorher.
Oh ja.
Deswegen haben wir Ralf als Backup. Ja, gut, jetzt haben wir geklärt, was Rezeptoren so ganz grob sind. Und jetzt werfen wir ein beliebiges Pharmakon ins Plasma, und das bindet jetzt an den Rezeptor. Und was passiert jetzt? Da gibt es verschiedene Varianten, wie das Medikament mit dem Rezeptor umgeht. Da gibt es verschiedene Reaktionen, die da ausgelöst werden. Und die erste Reaktion ist, dass dieses Medikament genauso aussieht wie die wie das Molekül, das ansonsten auch an den Rezeptor physiologischerweise bindet.
Ich muss nochmal einhaken, es tut mir sehr leid.
Tu es. Also,
Ionotrop, Metabotrop ist an der Membran außen. Dann gibt es intrazelluläre Kernrezeptoren, steht hier. Und das sind zum Beispiel Steroidrezeptoren, die eben nicht membranständig sind. Also ich glaube, das müssen wir nochmal
präzisieren.
Ja. Soll ich das nochmal ganz schnell sagen?
Mach mal.
Mach mal.
Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, welche verschiedene Arten von Rezeptoren es gibt und wie man die unterteilen kann. Und wir hatten auch gesagt, einerseits, es gibt diejenigen, die außen an der Zellmembran liegen. Die unterscheidet man wiederum in ionotrope Rezeptoren. Das sind die, die wir alle kennen, die irgendwie an Ionenkanäle gekoppelt sind und deren Konformation ändern können. Und dann gibt es metabotrope Rezeptoren. Das sind eben Rezeptoren, die keine Kanäle oder Poren bilden, sondern gekoppelt sind an nachgeschaltete Signalkaskaden oder zum Beispiel also G-Protein gekoppelte Rezeptoren oder an Proteinkinasen gekoppelte Rezeptoren. Dann gibt es noch intrazelluläre Rezeptoren und dazu gehören zum Beispiel Steroidrezeptoren, die eben nicht membranständig sind, sondern im Zytoplasma der Zelle vorliegen und da eben ihre Wirkung intrazellulär bedingen. Ja. Ja, weil sonst ist es, glaube ich, nicht ganz klar gewesen vorher. So, und jetzt, Entschuldigung, jetzt kann irgendwas sein.
So eine bildhafte Vorstellung von Rezeptoren folgen diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass es eben Moleküle gibt, die an den Rezeptor binden und dann das Protein, also den Rezeptor selber, zu einem Effekt treiben oder zwingen. Und das ist die einfachste Variante, dass das Molekül, was an den Rezeptor bindet, die Wirkung auslöst, die auch das durch die physiologisch vorkommenden Moleküle geplant gewesen wäre, also ein Agonistenprinzip. Das ist, denke ich, das häufigste. Das Gegenteil davon sind die Antagonisten. Die binden dann auch an den Rezeptor, aber lösen, also die passen genauso in dieses Schlüsselloch des Rezeptors, lösen aber am Ende keinen Effekt aus. Blockieren den Rezeptor sozusagen.
Da muss man natürlich dann jetzt nochmal zwischen zwei verschiedenen Versionen unterscheiden, ob sie sozusagen den Rezeptor binden, so wie der Agonist, und auch wirklich mit dem eigentlichen Effektor konkurrieren, also sozusagen dieser kompetitive Antagonismus, zum Beispiel bei unseren nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, oder ob es sozusagen außerhalb des Rezeptors bindet, und das wäre ja eine andere Version, auf die du wahrscheinlich gleich noch gekommen wärst, und damit den eigentlichen Rezeptor irgendeine Art von Konfigurationsänderung zuführen, dass der wiederum anders ist und dass der zum Beispiel die Bindung des Liganden, wenn wir jetzt beim Antagonisten bleibt, nicht mehr erlaubt oder in schlechterer Form erlaubt und dass so ein nicht kompetitiver Antagonismus erreicht werden kann.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Man muss aber, glaube ich, immer noch sagen, dass es auch Partialagonisten gibt, die im Prinzip wirken wie der Agonist, aber einfach, also auch dort binden wie der Agonist, die gleiche Wirkung haben, nur halt abgeschwächt.
Dann kommen wir, das ist ein wichtiges Stichwort, dann kommen wir nämlich in so eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Ja, wie erklären wir Dosis-Wirkungsbeziehung am besten? Das ist immer toll, wenn man Graphen in einem Audioformat versucht zu beschreiben. Wir stellen das Bild zur Dosis-Wirkungsbeziehung mit der entsprechenden Kapitelmarke versehen oder fügen wir mit an. Ja, die kurze Zusammenfassung ist, dass je mehr Rezeptoren besetzt sind, desto höher ist auch die Wirkung. Das ist die erste Prämisse. Je weniger Rezeptoren besetzt sind, desto schwächer ist die Wirkung. Jetzt ist das ist aber keine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung. So einfach ist es leider auch nicht, sondern das hat so einen sigmoidalen Verlauf. Da gibt es ein Optimum. Und das bringt dem Körper am Ende dann so ein paar Reserven, dass er eben auch eine hohe Wirkung oder vor allem eine hohe Änderung der Wirkung erzielt wird, wenn noch nicht alle Rezeptoren besetzt sind.
man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der sigmoidale Verlauf nur dann ist, wenn wir auf der X-Achse eine logarithmische Skala haben und auf der Y-Achse zum Beispiel jetzt den Effekt messen. Wenn man das jetzt nochmal effektiv sagt, man misst den Effekt von 0 bis 100%.
Die Sättigung sozusagen. Also wie viele Ligandbindungsstellen sind besetzt?
Ja, bei der Dosiswirkung ist es tatsächlich, also ist es wirklich einfach der Effekt oder die Wirkung, die man da aufträgt.
Klar, ja.
Also, und weil wenn man das nicht macht, wenn das beides sozusagen lineare Skalen sind, dann ist es mehr so ein
Hyperbol.
Ja, genau. Also nur, dass man das sich vor Augen führt, dass das dann eine logarithmische Skala sein muss. Für mein persönliches Empfinden ist sozusagen die Dosis-Wirkungsbeziehung und was die einzelnen Agonisten, Antagonisten da machen und die Werte, die man daraus ablesen kann, für mich persönlich der Kern von das, was ich jetzt für Pharmakodynamik mir als wichtigste Take-Home-Message sehen würde, dass man das irgendwie, diesen Graph kennt und eine Idee davon hat, wie sich der verändert bei verschiedenen anderen Agonisten, Antagonisten.
Also nochmal der Hinweis auf das Kapitelbild und mit der Bitte verbunden, dass man am besten einen Podcast-Player nutzt, der diese Features wie diese Kapitelbilder einfach auch unterstützt.
Na, was wir jetzt erwähnt haben, ist ja die Dosis-Bindungskurve, also quasi die besetzten Bindungsstellen, die vorhanden sind, ja, in Abhängigkeit von der Konzentration des Medikaments. Also zum Beispiel, je geringer die Konzentration ist, aber desto höher im Verhältnis dazu die Sättigung, desto höher ist die Affinität. Also wenn man weniger Konzentration braucht, um eine relativ hohe Sättigung zu erreichen, der liganden Bindungsstellen, also der Rezeptoren, desto höher ist die Affinität des Pharmakons für seine Bindungsstelle. Und wenn man jetzt vergleichsweise hohe Konzentration benötigt, um eine gewisse, auch höhere Sättigung der Bindungsstellen zu erreichen, dann ist eben die Affinität niedriger. Und das Ganze drückt sich aus in dieser Dissoziationskonstante. Also das ist einfach eine festgelegte Größe. Die wird in diesen Pharmabüchern immer als KD abgekürzt und ist in Mol pro Liter, also wird die angegeben. Und die definiert das Verhältnis zwischen freien Zielstrukturen, Liganden und eben den gebundenen Ligand-Zielstrukturkomplexen. Und anhand dieser Dissoziationskonstante kann man dann auch eben die Affinität des Pharmakons für den Rezeptor sozusagen ersehen.
Ich möchte da nochmal reingrätschen. Ich glaube, das ist alles richtig, was du gesagt hast, aber ich glaube, wir reden hier von zwei unterschiedlichen Kurven, die wahrscheinlich
also
du sprichst über Dosiswirkungskurve. Genau.
Dosisbindungskurve.
Ja, schon, genau. Ah, genau. Und das ist der Unterschied, auf den ich hinaus will. Ich glaube, dass nicht zwingend immer, also dass da unterschiedliche Werte ein Stück weit drinstehen. Die sehen genauso aus, wenn man sie sich aufträgt. Ja. Aber ich glaube, dass es nicht zwei Werte sind, die sozusagen gleichzusetzen sind. Weil wenn du eine Dosis-Bindungskurve anschaust und dann sozusagen die in diesem sigmoidalen Verlauf mit der halblogarithmischen Darstellung sozusagen die sigmoidale Kurve ähnlich wie bei der Sauerstoffbindungskurve nach links verschoben ist oder weit links ist, was dann, so wie du gesagt hast, eine hohe Affinität widerspiegelt. Das ist wiederum, wenn du dir die Dosis-Wirkungskurve anschaust, ist das sozusagen ein Unterschied in der Potenz. Also das sind zwei unterschiedliche Kurven mit zwei unterschiedlichen Aussagekräften, die natürlich irgendwo in die gleiche Ecke reinspielen. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man es nicht miteinander verwechselt. Weil aus dem einen kannst du die Affinität ausrechnen oder entnehmen und aus dem anderen die Potenz, was natürlich auch ein
die Wirkung
Vergleich ist.
Ja, ja, klar.
Genau, deswegen Dosiswirkung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das zwei Arten von Kurven sind, die nah aneinander sind, aber vielleicht so.
Naja, letzten Endes spielt das ja dann auch wieder rein in Agonist und Partialagonist, weil du kannst ja auch ein Pharmakon haben, was eine hohe Affinität hat, aber nur einen Partialagonisten darstellt und dann keine entsprechend hohe Wirkung hat, oder? Habe ich das falsch? Also das ist doch
richtig.
Das heißt, so wie du sagst, Dosis-Bindungskurve ist natürlich nochmal was im Prinzip Ähnliches, aber anderes als die Dosis-Wirkungskurve. Und klar, also beides muss man natürlich voneinander unterscheiden. Und ich glaube, Potenz können wir einfach gleich auch nochmal
gleich mitmachen,
ne? Mitdefinieren. Ja. Und auch dann anspielen natürlich auf Letalitätsdosen und quasi therapeutische Breite, Index und so weiter. Das können wir vielleicht jetzt noch machen.
für diejenigen, die sozusagen vielleicht kein Bild vor Augen haben,
ist auch... irgendwann, glaube ich, in den Wahnsinn, wenn wir jetzt so weiter rummachen, weil das muss irgendwer, muss das ja wieder schneiden. Und das ist meistens
irgendwann. Ich finde, heute ist nicht so schlimm wie beim letzten Mal.
Ich glaube, wir müssen es nochmal klarer machen, dass wir uns jetzt nicht die ganze Zeit widersprechen, also wir widersprechen uns ja im Prinzip nicht, aber wir sind uns ja nicht einig, in welcher Reihenfolge wir was sagen wollen. Und dann wird es, glaube ich, verwirrend. Und jetzt haben wir es einmal in die Luft geredet sozusagen. Ich würde sagen, wir machen es jetzt nochmal knapp und einigen uns darauf, welche Kurve wir zuerst besprechen wollen, weil wir wollen beide Kurven eigentlich besprechen, Dosisbindung und Dosiswirkung, weil wir beide brauchen werden. Und ich weiß nicht, ich würde sagen, wir fangen mit Dosisbindung an, einfach nur und sagen danach was zu Dosiswirkung, die ja ähnlich aussieht, aber halt nicht unbedingt immer das Gleiche sein muss, aufgrund von Partialagonisten zum Beispiel. Okay. Gut, also was wir jetzt erwähnt haben, ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie die Liganden an ihre Ligandenbindungsstelle binden können, also klassische Schlüssel-Schloss-Prinzip, aber auch dieses Induced-Fit-Prinzip, dass also der Ligand Konformationsänderungen im Rezeptor bewirken kann und dadurch dann besser passt. Und es gibt letzten Endes Bezeichnungen oder Beziehungen dieser, also wie dieses Pharmakon an die Rezeptoren bindet und wie das im Zusammenhang hängt mit der Konzentration des Pharmakons. Das Ganze nennt sich Dosisbindungskurve und beschreibt letzten Endes erstmal primär nicht die Wirkung des Pharmakons am Liganden, am Rezeptor, Entschuldigung, sondern eben nur die Bindung an dem Rezeptor. Und da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Einerseits die Affinität, dann die Dissoziationskonstante und eben das Ganze geht natürlich dann auch einher mit der entsprechenden Konformationsänderung zum Beispiel an dem Rezeptor. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir haben ein Medikament mit einer hohen Affinität für einen Rezeptor, dann kann man das jetzt hier mit so einer Grafik ausdrücken, die ist entweder eine logarithmische Darstellung, wo auf der X-Achse logarithmische Konzentration aufgetragen wird oder eben nicht logarithmisch, das ist auch möglich, und auf der Y-Achse die Sättigung, also quasi wie viele Ligandenbindungsstellen, also wie viele Rezeptoren sind jetzt nach dieser und jener Konzentration schon besetzt. Und dann kann man zum Beispiel sehen, wenn man ein Medikament hat, was mit einer ganz geringen Konzentration schon eine hohe Sättigung der Ligandenbindungsstelle hervorgerufen hat, kann man davon sprechen, dass es eben eine hohe Affinität hat für den Liganden, für die Ligandenbindungsstelle, also den Rezeptor. Und andersrum, wenn man jetzt sagt, man braucht eine hohe Konzentration, um eine hohe Sättigung zu erreichen, dann hat das Medikament eine niedrige Affinität für den Rezeptor. Und das wird später auch nochmal wichtig, wenn man auch über die Wirkung nachdenken möchte. Und ich glaube, über die Wirkung und die Dosis wollte Ralf jetzt nochmal ein bisschen was sagen.
Clemens hat über Dosis-Bindungsbeziehungen oder Kurven gesprochen. Und dann gibt es die sehr ähnlich aussehenden Dosis-Wirkungsbeziehungen oder auch Kurven. Wenn man das Ganze arithmetisch oder linear darstellt, ist es sozusagen ein ansteigender Graph, der dann immer flacher wird zur X-Achse, also nicht linear hyperbolisch, mit steigender Konzentration, also auf der X-Achse die Dosis des Medikaments und auf der Y-Achse die Wirkung in Prozent bis 100% hoch. Und es wird sozusagen 100% nicht übersteigen können und irgendwann, wenn ich die Dosis immer höher wähle, wird es halt nicht mehr werden können. Also es nähert dem Ganzen sich sozusagen asymptotisch an. Und dann kann man das eben auch noch anders darstellen und so wird es in den meisten Lehrbüchern dann dargestellt, wenn es darum geht oder welche Effekte irgendwelche Antagonisten, Agonisten auf das Ganze haben, nämlich in dieser semi-logarithmischen Darstellung, wo die X-Achse dann in logarithmischer Darstellung ist, also in der logarithmischen Skala und die Y-Achse weiter bis 100% Wirkung hochgeht. Da sieht die Kurve dann so aus, ähnlich wie wir die Sauerstoffbindungskurve darstellen, wie wir sie kennen, sozusagen ein S-förmiger Verlauf, der sich auch der 100% irgendwann annähert und auch da kann man dann verschiedene Werte daraus ablesen. In Clemens Beispiel mit der Dosisbindungskurve ist sozusagen eine Linksverschiebung dieser Kurve in der semi-logarithmischen Darstellung eine hohe Affinität, dass sozusagen schon bei geringen Konzentrationen ein hoher Sättigungsgrad der Rezeptoren erreicht wird. Und andersrum oder analog dazu ist eine Linksverschiebung in der Dosis-Wirkungsbeziehung ein Unterschied in der Potenz. Also wenn ich schon bei geringen Konzentrationen 50% beispielsweise der Wirkung, der maximalen Wirkung erreiche, 50%, dann ist das natürlich ein potenteres Medikament oder ein potenterer Agonist oder Wirkstoff, als wenn es erst sozusagen höhere Konzentrationen braucht. Also Links-Rechts-Verschiebung ist in der Dosis-Wirkungsbeziehung ein Maß für die Potenz.
Und warum ist Dosisbindung nicht gleich Dosiswirkung?
Das wird wahrscheinlich für 99% der Fälle alles so richtig sein. Vielleicht auch so 99,9%, aber ich wollte einfach diesen Unterschied nochmal erwähnen, weil es einfach ein anderer Wert ist, der daraus spricht.
Wo das nicht zutrifft?
Also wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist, dass wir jetzt was sagen zu Partialagonisten, Agonisten und inverse Agonisten zum Beispiel.
Genau, wo das nicht zutrifft, ist bei Partialagonisten, die bei einer ausgeprägten Bindung an den Rezeptor also nicht den gleichen Effekt haben, wie man von der Bindung erwarten würde.
Also nicht die maximale intrinsische Aktivität haben.
Genau, obwohl sie maximal gebunden sind.
Und quasi alle liganten Bindungsstellen voll besetzt sind.
Wer möchte ein Beispielmedikament nennen?
Buprenorphin zum Beispiel.
Genau. Klassiker. Ja. Gut.
Tierzid-Theoretiker zählen auch noch zu Low-Ceiling-Substanzen.
Jetzt hast du Ceiling gesagt, jetzt musst du das erklären.
Genau, also Ceiling ist ja einfach im Prinzip das englische Wort, was man jetzt als Dach verstehen kann, oder der Decke. Und so kann man sich das auch vorstellen. Ich hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass in der sowohl in der linearen als auch in der halblogarithmischen Skala irgendwann kann es nicht mehr höher werden bei 100%.
Wenn man dann ein Medikament. Genau, da nützt es nichts, noch mehr Medikament zuzuführen, genau. Wenn die Rezeptoren schon besetzt sind, war es das einfach.
Und wenn jetzt ein Medikament 100% der maximalen Wirkung erreichen kann, dann kann man es als High-Ceiling-Effekt oder Medikament, was auch immer, bezeichnen. Wenn es aber sozusagen trotz einer immer weiteren Dosissteigerung einfach parallel zu 100%, dann zum Beispiel nur bei 75% ist, dann ist ja sozusagen das Dach dieser Kurve etwas niedriger, also ein Low-Ceiling-Effekt. Ein Low-Ceiling-Substanz im Allgemeinen. Also hoch runter auf der Y-Achse ist sozusagen die maximale Wirkung, die erreicht werden kann, wenn man sich diese Dosis-Wirkungsbeziehung anschaut, und links-rechts auf der X-Achse Unterschied in der Potenz. Verwirrend?
Sehr. Aber ich glaube, wir kriegen es nicht besser erklärt.
Ich glaube, wenn man ein Bild dazu sieht, ist es perfekt.
Wir müssen an der Stelle auch darauf hinweisen, dass wir euch empfehlen möchten, eure Podcatcher so einzustellen, dass ihr unsere Kapitelmarken und Kapitelbilder verfolgen könnt. Und gerade für dieses Thema würden wir das dringend empfehlen, weil es doch mündlich relativ schwierig zu vermitteln ist und eben diese Dissoziationskonstanten und Bindungswirkungen und Bindungsdosiskurven sind viel schöner nachzuvollziehen, wenn man es die auch angucken kann. Jetzt müssen wir noch darüber sprechen, wo kann denn letzten Endes diese Bindung stattfinden?
Also du meinst jetzt, du willst auf allosterische Bindung und
dann können wir nämlich das abhaken und das sagen, und dann könnten wir nämlich kompetitive und nicht kompetitive Modulationen erklären oder Hemmung. Und das hat ja wieder mit der Dosis-Bindungskurve zu tun oder Wirkungskurve auch.
Das ist ja noch gleich die isosterisch, orthosterisch und allosterisch.
Das muss ja nicht ausarten, einfach nur.
Ja.
Das erste CME-Codewort aus der Pharmakodynamik-Folge ist Rezeptor. Anni, möchtest du was zu den Bindungsorten?
Genau, also es gibt verschiedene Orte, an denen ein Substrat, auch welcher Art auch immer, an einen Rezeptor binden kann. Da wäre zum einen die orthosterische Bindung, das heißt, dass das Substrat an die, oder das Pharmakon in unserem Fall, an die gleiche Bindungsstelle andockt, an die auch der physiologische Ligand binden würde. Wenn das Pharmakon aber an das aktive Zentrum eines Rezeptors bindet, dann bezeichnet man das als isosterische Bindung. Und ein Pharmakon kann auch noch an eine ganz andere Stelle eines Rezeptors anbinden. Das wäre dann eine allosterische Bindung und dadurch kann dann auch teilweise die Konfiguration des Rezeptors verändert werden. Allosterisch, isosterisch?
Ich glaube, das reicht.
Reicht eigentlich, ne?
Also es ging ja jetzt darum, dass es verschiedene Bindungsorte gibt, also orthosterisch, an der Stelle, wo der endogene Ligand bindet. Das heißt, da konkurriert dann das Medikament möglicherweise mit den endogenen Stoffen, die dann normalerweise binden würden. Und es gibt aber auch die allosterische Bindung. Also da findet die Bindung an einer anderen Stelle statt, hat aber möglicherweise die gleiche Wirkung aufgrund verschiedener Möglichkeiten. Und das bedingt ja jetzt letzten Endes
kompetitiv, weil sie um das gleiche Zentrum konkurrieren. Und nicht kompetitiv, weil es gibt zwei verschiedene Bindungsstellen und rein theoretisch kann der physiologische Ligand an das aktive Zentrum binden und das Pharmakon noch an das allosterische Zentrum. Rein theoretisch.
Meistens wird durch die Änderung aber, glaube ich, das
verhindert,
erschwerte, ja, dass sozusagen der eigentliche Agonist, ja, dann noch daran binden kann.
Das heißt, wir haben eigentlich kompetitive und nicht kompetitive Modulation auch schon.
Ich glaube, das haben wir ausreichend, also das hast du ausreichend erklärt. Das war wirklich gut.
Und dann haben wir jetzt als nächstes, steht hier kovalente, nicht-kovalente Bindung. Haben wir da Bock drauf? Verstehen wir doch alle nicht, oder?
Kovalente und nicht-kovalente Bindung beschreibt doch die Tatsache, dass es manche Bindungen gibt, die werden also reversibel und irreversibel. Mhm. Das heißt, einmal setzt sich der Schlüssel ins Schlüsselloch und bricht dann ab.
Und geht nicht mehr wieder raus. Und
geht nicht wieder raus.
Novichok zum Beispiel.
Novichok, genau.
Ja, wirklich, das ist.
E605.
Sarin.
Novichok, ja.
Oder ASS. Ne? Sarin, Novichok oder ASS.
Alles das Gleiche.
Bevor wir jetzt aber in das nächste Thema reindiven, ich finde es schon total wichtig und auch schön anschaulich, irgendwie auch fürs Verständnis zu erklären, warum zum Beispiel ein kompetitiver Antagonist eine höhere Dosis erfordert, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ich finde, das ist schon irgendwie was man was auch erklärt, warum diese Dosis-Wirkungsbeziehung irgendwie wichtig ist. Wie Anni schon gerade gesagt hat, gibt es kompetitive Antagonisten und nicht-kompetitive Antagonisten. Die kompetitiven binden sozusagen in das Zentrum selbst, wo der Agonist auch binden würde, und die nicht-kompetitiven binden außerhalb des Zentrums und machen dann unter Umständen die Bindung für den eigentlichen Agonisten schwieriger. Das kann man auch in diesen Dosis-Wirkungskurven sehen, denn wenn wir uns sozusagen wieder diesen in der semi-logarithmischen Darstellung diesen S-förmigen Verlauf vorstellen und wir dann einen kompetitiven Antagonisten dazu geben, wie zum Beispiel ein nicht depolarisierendes Muskelrelaxans, dann wird es schwieriger für den eigentlichen Agonisten, also Acetylcholin, an diese Bindungsstellen zu binden, weil ja manche durch den kompetitiven Antagonisten besetzt sind. Solange wir noch nicht im maximalen Bereich sind, dass extrem viel gegeben wurde, ist sozusagen mit einer Dosiserhöhung des reinen Agonisten der gleiche maximale Effekt zu erreichen, also eine Rechtsverschiebung von diesem S-förmigen oder diesem sigmoidalen Verlauf. Und im Gegensatz würde zum Beispiel bei einem nicht kompetitiven Antagonisten diese Dosis-Wirkungsbeziehung anders aussehen. Da wäre wieder, wenn wir uns wieder den S-förmigen Verlauf vorstellen, ist das S sozusagen eingedetscht, weil es nicht mehr den maximalen Effekt erreichen kann, sondern zum Beispiel nur noch 50%. Also es ist immer noch ein S, aber es kommt nicht mehr so hoch. Also ähnlich wie sozusagen, wie man sich das vorstellt, auch wenn das jetzt nicht das gleiche ist, ein Low-Ceiling-Substanz. Also es drückt der nicht-kompetitive Antagonist drückt den maximalen Effekt runter und der kompetitive Antagonist verringert die Potenz sozusagen, indem es eine Rechtsverschiebung der Kurve macht. Also wo man einfach höhere Dosen, was ja unten in der X-Achse steht, braucht, um den maximalen Effekt zu erreichen. Aber wenn wir jetzt gerade noch ganz kurz bei Dosiswirkung sind, dann kann ja vielleicht irgendjemand noch mal kurz auf den, also im Vergleich, dass man ja irgendwie diese ED95 und was immer hat, also mit letaler und therapeutischer Dosis, therapeutischer Konzent und Index. Weißt du, wenn wir da jetzt wenn ich da gerade noch so durchgegrätscht bin durch die Dosis-Wirkungsbeziehung.
Warte mal ganz kurz. Wir waren jetzt eigentlich, wenn wir jetzt hier in unserem Notion-Dokument mal schauen, sind wir jetzt gerade bei der kovalenten, nicht-kovalenten Bindung, haben wir übersprungen, oder?
Haben wir das kurz erwähnt.
Wir haben kurz uns über Serin lustig gemacht und ASS. Und jetzt hast du ja im Prinzip nochmal diese Rezeptortheorie mit den Agonisten, Antagonisten und in gewisser Hinsicht Partialantagonisten und so weiter. Das hatten wir ja schon gesagt. Und da gibt es ja jetzt hier dieses nette Beispiel mit dem Motor, dass irgendwie, also wenn da kein Bindungspartner ist, dann macht der Rezeptor einfach das, was er immer macht und läuft im Leerlauf, macht so einen Grundtonus, was auch immer er tut. Wenn man einen partialen Agonisten oder Antagonisten hat, dann bewirkt das eine deutliche, sagen wir mal, Drehzahlsteigerung des Motors, aber reicht nicht in den maximalen Bereich, weder in den maximal niedrigen Bereich sozusagen. Also er kann nicht maximal hemmen, aber er kann auch nicht maximal stimulieren. Und dann gibt es reine Agonisten, wie du ja auch schon gesagt hast, die können das System quasi auf maximale Drehzahl bringen. Und gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite in genau die andere Richtung vom Grundtonus nach unten hin noch inverse Agonisten, die die Aktivität der Zielstruktur sogar unter diesen Leerlauf sozusagen senken können.
In dem Bild würgen die den Motor ab.
Genau, die würgen den Motor quasi ab. Und die sind aber nicht so richtig klinisch unterscheidbar von natürlichen Antagonisten und ein inverser Agonismus. Also das ist nicht so ganz klinisch unterscheidbar. Beispiele dafür hatten wir vorhin mal diskutiert, wobei hatten wir nicht diskutiert, aber hatten wir hier mal erwähnt von wegen Supra zum Beispiel bei allergischer Reaktion. Was wollen wir vielleicht nicht weiter vertiefen.
Das ist uns zu schwierig.
Das verstehen wir nicht. Und deswegen wollen wir jetzt noch einmal ganz kurz erwähnen, was man überhaupt unter intrinsischer Aktivität versteht. Das haben wir vorhin auch schon mal angemerkt. Das ist einfach nur die maximale Wirkung eines Pharmakons an der Zielstruktur bezogen auf die maximal mögliche Wirkung, die überhaupt möglich ist an dieser Zielstruktur. Und insgesamt, um das jetzt Ganze mal zusammenzufassen, haben wir jetzt darüber gesprochen, wie man die Beziehungen oder die Interaktion zwischen Ligand, also Pharmakon, und der Zielstruktur, also in dem Fall ein Protein, also ein Rezeptor, charakterisieren kann. Und zwar einerseits Bindungsort, das hatte Anni gesagt, ortho, isosterisch, allosterisch, also bindet das an der Stelle, wo es hingehört, in Anführungszeichen, oder ist es an einer anderen Stelle mit einer vergleichbaren Wirkung beteiligt, die aber vielleicht physiologisch gar nicht vorkommt. Dann haben wir geredet über die Bindungsdosiskurve, also die Dissoziationskonstante, also indirekte Werte für die Affinität des Medikaments, also wie hoch muss die Dosis sein oder die Konzentration des Pharmakons sein, damit diese und jene Sättigung des Rezeptors erreicht wird. Dann, wie ist die Bindungsdauer? Das hatten wir auch kurz erwähnt, von wegen ASS, Sarin und Novichok. Also dauert das, ist das irreversibel oder geht das irgendwann wieder vom Rezeptor weg? Dann Qualität der Wirkung hatten wir im Prinzip auch gesagt, von wegen, was passiert überhaupt dann? Also welche Signalkaskaden werden ausgelöst? G-Protein, Protein, Kinasen und so weiter. Das hatten wir mal angesprochen. Und eben die Quantifizierung der Aktivität nach Partialagonist oder Vollagonist und so weiter. Und dann können wir jetzt als nächstes auf Ralf Lieblingsthema die Dosis-Wirkungsbeziehung kommen, oder? Weil da sind noch wichtige Sachen, die maximale Wirkung, quasi die Effizienz und die Potenz.
Dosis-Wirkungsbeziehung ist das zweite CME-Codewort.
Mit Minusen geschrieben?
Das verrate ich nicht. Das ist geheim. Eigentlich ist MAC, also blöde Frage, ist MAC das gleiche wie ED?
Ja, ist eine Potenz. Ja, MAC ist der Wert für die Potenz der volatilen Anästhetika.
Das ist so einfach? Ja, ne?
Eigentlich schon.
Eigentlich war es das, ne?
MAC 50 ist ja letzten Endes die minimale alveoläre Konzentration, die benötigt wird, damit 50% der Patienten die Wirkung erreichen, die wir von ihnen haben wollen.
Nämlich, dass sie auf den Hautschnitt nicht mehr reagieren.
Den Hautschnitt nicht mehr mit einer Abwehrbewegung. Ja. Weil dann, jetzt sag doch nochmal, Ralf, du hast doch vorhin schon was über Dosiswirkung gesagt.
War ein Begriff anzusetzen, als du mir wieder ins Wort gefallen bist.
Selbstverständlich.
Ich bin ja nicht müde geworden, bisher auf die Wichtigkeit der Dosis-Wirkungsbeziehung hinzuweisen und habe auch schon mehrfach erwähnt, dass eine Links-Rechts-Verschiebung, also auf der X-Achse, einen Unterschied in der Potenz darstellt. Jetzt gibt's ähnlich wie bei unseren volatilen Anästhetika, so Richtwerte oder ein Wert wie eine Mark von 1,0, den man daraus ablesen kann, den man auch angeben kann. Das ist zum Beispiel die ED50. Das heißt also die effektive Dosis, bei der 50% der Wirkung erreicht ist.
Das ist wichtig, solche Kenngrößen zu haben, um Medikamente oder Wirkstoffe miteinander vergleichen zu können.
Beispielsweise, wenn ich Medikament A mit Medikament B vergleiche und die ED50 von Medikament A ist eine kleinere Dosis wird gebraucht, um 50% der Wirkung zu erreichen, dann ist es potenter. Deswegen sozusagen Links-Rechts-Verschiebung, Unterschied in der Potenz. Jetzt ist es so, dass man das auch die Wirkung testen kann, man kann aber auch die Letalität testen. Also bei welcher Dosis sind wie viel Prozent von Versuchsindividuen verstorben oder bei sterben. Und das kann man dann gegeneinander vergleichen. Und das ist dann unser therapeutischer Quotient. Nämlich der Vergleich von der letalen Dosis für 50% der Individuen im Vergleich zur Dosis, bei der 50% Effekt erreicht sind. Also der Quotient, je größer oben, also oben letale Dosis, unten effektive Dosis oder effektive Dosis. Und je größer der Quotient, das heißt, da muss ja...
Ja, je größer der Quotient,
desto besser je ist... Größer, genau, je größer der Quotient, desto breiter ist das Ganze. Also therapeutische Breite sagen wir auch häufig. Und wenn die hoch ist, dann sind beide Zahlen weit voneinander entfernt und die letale Dosis ist deutlich höher. Und das gibt uns dann einfach viel Spielraum, dass wir es nicht so schnell überdosieren können, das Medikament, bevor große Nebenwirkungen.
Ralf, jetzt hast du ja gesagt, die therapeutische Breite wird quasi berechnet, indem man LD50 nimmt und ED50. Wenn man sich jetzt überlegt, selbst wenn irgendwie die LD25 oder die LD10 mit in dieser therapeutischen Breite mit berücksichtigt wird, dann wären ja schon 10% oder 25% der Leute tot, wo man sagen würde, man hat das doch jetzt super ausgerechnet. Also wir haben jetzt die therapeutische Breite und die geht von da bis da. Aber das ist ja wahrscheinlich in der klinischen Praxis nicht akzeptabel, oder? Dass irgendwie 25% aller Leute, die du damit behandelst, sterben.
Ja, das kann man wahrscheinlich gelinde gesagt so sagen. Also es ist wahrscheinlich Auslegungssache, wo man da seine Grenzen ziehen will. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man das noch ein bisschen sicherer gestalten kann und sagen kann, okay, wir wollen den Quotient zwischen der letalen Dosis für 5% und der Wirkungsdosis, der maximalen Wirkung bei 95% haben. Und das ist dann nochmal eins sicherer. Man muss aber auch betonen, dass auch wenn dieser therapeutische Index, das ist das LD5 durch ED95 im Vergleich zu therapeutischer Quotient, LD50 und ED50 oder auch therapeutische Breite, da ist der therapeutische Index, gibt uns schon einen Sicherheitspuffer. Trotzdem kann es aber sein, dass, wenn man sich das auf Kurven anschaut, und das ist jetzt sehr schwierig zu erklären, dass auch das einem gewissen Trugschluss unterliegt, dass man damit jetzt sicher wäre. Und deswegen muss man sich eigentlich den gesamten Kurvenverlauf anschauen, um das wirklich, also das Problem ist, wenn nicht alle Kurven parallel verlaufen, also wenn die letale Dosis eine andere Kurve hat, also die LD-Kurve, dann
du meinst, wenn die nicht einfach nur nach Index rechts verschoben Bullshit. Ist? Ja. Wenn die nicht nur nach rechts verschoben ist.
Genau, aber ich finde das ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil die ein großer Faktor scheint dabei auch zu sein, sozusagen, wie steil diese Kurve ist. Weil wenn die Kurve sozusagen flach ist, dann überlappen die schneller. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das jetzt wirklich sicher jemandem zu erklären, ohne dass die Person dieses Bild vor Augen hat. Ja, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Deswegen habe ich das mal so lockerer formuliert.
Die Zeit ist fortgeschritten. Draußen ist es dunkel. Draußen bereitet sich so ein Corona-Lockdown vor. Wir haben wieder zunehmend Covid-Fälle in unserer Abteilung, die wir behandeln müssen. Clemens und Anni haben Nachtdienst und haben sich hier durch das heiße Thema der Pharmakodynamik wacker vor dem Nachtdienst durchgekämpft. Ich glaube, für heute lassen wir es dabei.
Wir hoffen, man konnte halbwegs folgen.
Wir hoffen, dass wir es halbwegs
wir uns halbwegs gegenseitig
folgen konnten. Es ist ein spannendes Thema, es ist ein kompliziertes Thema, deswegen gibt es irgendwie Apotheker, die sich insbesondere auf solche schwierigen Phänomene da spezialisieren. Wir sind eben am Ende doch nur Ärzte für einfach erkennbare Krankheiten.
Absolut.
Trotzdem macht es Spaß, sich damit zu beschäftigen. Vielen Dank, dass ihr euch da so super drauf vorbereitet habt. Echt mal. Zum Abschluss noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben die große Gelegenheit, am 24.10. über die Now2Go Plattform mit von der Partie zu sein bei Now2Go meets Foam. Hacks für den Alltag. Und da können wir mitmachen. Und wir sind da in erlesener Gesellschaft. Alles, was in Deutschland irgendwie Rang und Namen hat aus der Foam-Community und wir dürfen da mitmachen. Und da das lohnt sich bestimmt. Also wer das interessiert, da gibt es auch Fortbildungspunkte. Muss sich auf Medizin2Go registrieren und da einfach mitmachen. Der 24.10. Ansonsten belassen wir es einfach für heute dabei. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir bitten um Feedback. Am besten über Twitter, @ains_umg. Hinterlasst uns eine nette Bewertung auf iTunes oder Spotify und wir freuen uns auf die nächste Episode. Geht bestimmt wieder mit Pharmakologie weiter. Vielleicht machen wir eine Substanzklasse oder vielleicht schieben wir zur Auflockerung
die Pharmakogenetik noch ein.
Genau. Oh, Studiendesign wäre noch was Cooles.
Ja.
Zulassungsverfahren. Ja. Bleibt uns treu. Bis bald.
Bis dahin.
Tschüss.
Servus. Auf den LAN-Partys früher, als man noch Windows 98 oder XP hatte.
Opa, erzählt aus dem Krieg.
Ja?